Astrid Rosenfeld, Elsa Ungeheuer. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Robert Stadlober. Hunde. Für manche Menschen scheint die Erde einfach nicht der rechte Ort zu sein. Und meine Mutter Hanna war so ein Mensch. In dem kleinen oberpfälzischen Dorf, in dem wir lebten, betrachtete man die Sachen nüchterner und nannte sie einfach eine Verrückte. Natürlich äußerte man dergleichen nur hinter vorgehaltener Hand, aber die vorgehaltene Hand war nicht mehr als eine Geste. Die Worte drangen laut und deutlich an unsere Ohren. Mit 16 hatte Hanna Stimmen gehört. Mit 17 durfte sie die Psychiatrie wieder verlassen und mit 18 auch die Neuroleptika absetzen. Übrig blieb eine grüne Mütze, die ein Arzt ihr geschenkt hatte. Auch noch 12 Jahre später thronte sie Sommer wie Winter auf Hannas Haupt. Ein Talisman. Vor 11 Tagen verschwand die grüne Mütze und Hanna Brauer, geborene Van Dool, zog sich eine rosa Unterhose über den Kopf und sprang vom Balkon. Mein Vater, Randolf Brauer, vermietete 14 Fremdenzimmer, die schönsten im Ort. Unser Haus war fast so etwas wie ein Hotel. Zum Haus gehörten eine Scheune, ein Stall, eine Koppel, die 3 Ponys beherbergte, und ein Garten mit Gemüsebeeten, an dessen äußerem Rand der Mühlbach floss. Eine kleine Brücke, bestehend aus 3 dunkelbraunen Holzbrettern und einem wackeligen Geländer, spannte sich über den 1,50 Meter breiten Bach und verband unseren Garten mit der Hauptstraße. Im Herbst und im Winter arbeitete mein Vater in der Kartoffelchipsfabrik, die auf halber Strecke zwischen Dorf und Stadt lag. Im Frühling reisten die ersten Gäste an und im Sommer platzte unser Haus aus allen Nähten. Vor vielen Jahren hatten auch Hanna Van Dool und ihr Vater die Sommerferien bei uns verbracht. Herr Van Dool fuhr Ende August zurück nach Den Haag, Hanna jedoch blieb in der Oberpfalz und heiratete Randolf Brauer. Manchmal sperrte sich Hanna tagelang in ihr Schlafzimmer ein und weinte. Manchmal überkam sie der Drang, seltsame Dinge zu tun, etwa nackt auf der Brücke zu stehen und unreifes Gemüse in den Mühlbach zu schmeißen. Sie hasste die Ponys und liebte den Esel. Bevor meine Eltern heirateten, hatten die 4 Tiere zusammen in der Koppel gelebt, aber Hanna glaubte, dass die Ponys den Esel quälen würden und bestand darauf, ihn ins Haus zu holen. Randolf Brauer war ein bodenständiger Fasthotelier und Saisonarbeiter, aber mehr als alles andere war er Hannas Mann. Und so bekam der Esel ein Zimmer im Erdgeschoss. Das war noch vor unserer Geburt gewesen. Für meinen älteren Bruder Lorenz und mich war es das Normalste der Welt, dass ein Esel im Haus wohnte. Und niemals hätten wir die Geschichten, die unsere Mutter über die schrecklichen Ponys erzählte, in Zweifel gezogen. Sie mögen ihn nicht, weil er anders ist. Als der Esel noch bei ihnen leben musste, haben sie ihn gezwickt, die ganze Nacht, mit den Zähnen. Wenn er trotz der Schmerzen einmal eingeschlafen ist, haben die Ponys ihm furchtbare Dinge ins Ohr geflüstert und sie in seine Träume geschickt. Was für furchtbare Dinge? Hunde, die nur aus Knochen bestehen und einem bei lebendigem Leib die Nieren rausreißen. Oft überlegte mein Vater, ihr zuliebe die 3 Tiere abzuschieben. Aber in dem bebilderten Prospekt des hiesigen Tourismusbüros pries man unser Haus als Ponyhof Brauer an. Viele Familien mit Kindern verbrachten tatsächlich einzig und allein wegen der 2 braunen und des einen schwarzen Ponys ihre Ferien bei uns. Hannas toter Körper wurde nach Den Haag transportiert. Seit ihrer Geburt wartete dort in der Familiengruft der Van Dools ein Platz auf sie. Mein Vater fuhr mit dem Zug hinterher und ließ Lorenz und mich in der Obhut unserer Haushälterin Frau Kratzler und unseres Dauergastes Herr Murmelstein zurück. So wie in anderen Familien hässliche Kuckucksuhren von Generation zu Generation weitergegeben werden und niemand es wagt, das Erbstück trotz seiner Scheußlichkeit zu entsorgen, wurde bei uns Frau Kratzler durchgereicht. Wann Frau Kratzler in den Besitz der Brauers übergegangen war, wusste keiner so genau. Es lebte niemand mehr, der sich an eine Zeit ohne sie erinnern konnte. Frau Kratzler selbst hüllte sich in Schweigen. Ich glaube einfach nur, um sich interessant zu machen. Lorenz und ich vermuteten, dass sie eine der ältesten Frauen, wenn nicht sogar die älteste Frau der Welt war. Sollten wir sie eines Tages erben, dann würden wir sie an einen Zirkus oder ein Museum verkaufen. Als wir Frau Kratzler diesen Plan unterbreiteten, haute sie uns mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Sie haute uns manchmal, oder besser gesagt, sie versuchte es, denn sobald sie ausholte, rannten wir davon. Allerdings hatten wir gedacht, dass ihr die Sache mit dem Zirkus gefallen würde, und so traf uns ihr Schlag unvermutet. »Lauf, Karl!« schrie mein Bruder aus dem Fenster. Ich stand im Garten und hatte die Kratzlerin nicht kommen sehen. Dieses Mal drohte mir keine Prügel, sondern der Kamm, den sie in ihrer Rechten hielt. Nur meine Mutter durfte meine störrischen Haare bürsten, und meine Mutter war seit 11 Tagen tot. Etwas, das an das Nest eines expressionistischen Vogelpärchens erinnerte, zierte meinen Kopf. Frau Kratzler hatte panische Angst, dass mich Läuse befallen könnten. »Schneller, Karl!« rief Herr Murmelstein, das Murmeltier, wie Hanna ihn getauft hatte, aus einem anderen Fenster. Nur wir 4 waren zu Hause. Sämtliche Sommergäste spazierten an diesem Juli-Nachmittag durch den Bayerischen Wald oder sonnten sich am Stausee. »Lauf!« schrie Lorenz noch einmal. Ich rannte so schnell ich konnte. Die Innenseiten meiner speckigen Oberschenkel rieben aneinander, es brannte fürchterlich. Frau Kratzlers Entschlossenheit, meine Haare vor einer Läuseplage zu schützen, verlieh ihr ungeahnte Kräfte. So hechelten wir durch den Garten, ein dicker 8-jähriger Junge und die vielleicht älteste Frau der Welt. »Lassen Sie doch das Kind in Ruhe, Kratzler, Sie böse Person!« Das Murmeltier und unsere Haushälterin verachteten einander zutiefst und gaben sich wenig Mühe, das zu verbergen. Das Murmeltier lebte schon seit 10 Jahren bei uns. Eigentlich hat er sich damals nur auf der Durchreise befunden, aber dann krachte mitten auf der Hauptstraße ein Cabrio frontal in seinen Opel Admiral und der Wagen erlitt einen Totalschaden. Das Murmeltier deutete den Unfall als Fügung des Schicksals und blieb in unserem Dorf. Seither wohnte er in einem Zimmer im oberen Stockwerk und der kaputte Opel Admiral verrottete in unserer Scheune. Das Murmeltier war über 60, seine Haare grau und oben links fehlten ihm 3 Zähne. Der Schneidezahn, der Eckzahn und der daneben. In der Lücke steckte meist ein qualmender Zigarrenstumpen. Er hatte die ganze Welt bereist und doch nichts von ihr gesehen. Schuld an diesem Versäumnis waren die Frauen. Tausende von Frauen, die das Murmeltier in ihre Schlafgemächer und Hotelzimmer gelockt hatten. Zwischen ihren Beinen vergaß er all die Pläne und Ziele, die ihn einst dazu bewogen hatten, seine Koffer zu packen. Jahrzehnte später kam die Nacht, in der er zwar wollte, aber nicht mehr konnte. Weder die vollsten Lippen noch die geschicktesten Hände brachten seinen Schwanz wieder zum Stehen und auch kein Arzt. Das Leben verlor augenblicklich seinen Sinn und so machte er sich auf den Weg zurück zum Ausgangspunkt seiner Reise, einem Ort an der österreichischen Grenze, nicht größer als unser Dorf, in der Hoffnung, dort seine ursprünglichen Wünsche und Träume wiederzufinden. Getrieben von einer ungeheuren Wut auf alle Weiber dieser Erde, raste er mit 140 Stundenkilometern über unsere Hauptstraße. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos befand sich, ebenfalls die Geschwindigkeitsbegrenzung missachtend, nach einem Überholmanöver auf der falschen Spur. Beide blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Es war das internationale Jahr der Frau, das Jahr, in dem Bill Gates und Paul Allen Microsoft gründeten, das Jahr, in dem der Vietnamkrieg endete und laut Berechnung der Zeugen Jehovas das letzte Jahr überhaupt. Aber in unserem Dorf ging 1975 als das Jahr des Unfalls in die Annalen ein. Dafür sorgte mehr noch als das Murmeltier der zweite Protagonist des Geschehens, Viktor Jannik, ein junger Schweizer Privatier. Auch die Überreste seines roten Cabrios Mercedes Roadster 300 SL fanden einen Platz in unserer Scheune. Viktor verbrachte 1 Woche in der Oberpfalz. Am 8. Tag verschwand er in einem ADAC-Leihwagen und nahm Mathilde, die schönste Frau des Dorfes, mit. Dass Mathilde Gröhler geborene Wiesinger bereits verheiratet war und nicht nur 3 Koffer, sondern auch ihre 1-jährige Tochter im Auto verstaute, bereicherte die Angelegenheit um weitere pikante Details. Obwohl es nur 2 Augenzeugen gegeben hatte, meine schwangere Mutter, die gerade in dem 40 cm tiefen Mühlbach planschte, und Mathildes Mutter, Frau Wiesinger, die Wirtin des Jagdhofes, schilderte jeder Dorfbewohner den Unfall so, als wäre er an diesem Junitag dabei gewesen. Selbst wir Kinder erzählten Jahre später den Sommergästen die Geschichte mit einer solchen Inbrunst, dass sie ständig verwirrt nachfragten: »Und wann war das? Und wie alt bist du?« Der Versuch, über das Salatbeet zu springen, schlug fehl. Ich stolperte und knallte hin. Mit einem Stöhnen bückte sich Frau Kratzler über mich und zückte den Kamm. Ich war weder schnell noch stark, aber ein Meister im unkontrollierten, wild um sich treten. Angefeuert von meinem Bruder und dem Murmeltier strampelte ich, bis die Kratzlerin aufgeben musste. »Karl, heute Abend gibt es kein Essen. Du bringst das arme Herz Jesulein wieder zum Weinen. Ein Junge mit so schlechtem Benehmen, Herr